auf X. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X.
Mein Name ist Lynn und ich bin hier mit der wunderbaren Leo.
Hallo, that's me.
Bin übrigens so gut im Anmoderieren, oder?
Voll. Danach bricht die Stimmung immer ein, weil wir dann auf einmal über so ganz traurige Sachen reden und vielleicht auch weinen im Laufe der Folge.
Hä, was hast du denn für heute vor?
Ich habe während der Recherche mehrmals geweint.
Echt?
Ja, werdet ihr gleich hören, warum.
Oh nein.
Nicht wegen der Tat an sich, sondern wegen eines Angehörigen, der einfach zuckersüß ist.
Oh Liebe, jetzt habe ich schon
Ich muss schon wieder fast heulen.
Oh Gott. Das ist so wirklich jeder, der gerade so denkt, so, ah man, noch eine entspannte Folge Mord auf Ex hören, ist jetzt so, ausschalten.
Ja, und alle, die Liebeskummer haben, sind so, wir können alle zusammen heulen.
So, ja, endlich, noch ein Grund. Ich habe gerade heute meine Tage bekommen, ne?
Ich dachte gerade, du sagst, dass du Liebeskummer hast.
Nein, ich habe nicht heute Liebeskummer bekommen.
Du startest eine Folge, die über 100.000 Leute hören, damit du über deine Periode reden möchtest.
Ja,
ich feiere es,
so,
sehr gut.
Ich habe gerade so ein bisschen so gedacht, scheiße, will ich das preisgeben? Aber ey, ganz im Ernst, jede Frau hat das jeden Monat, so who cares?
Ja.
Also ich werde wahrscheinlich, sobald du irgend sowas ansprichst, meine Hormone sind gerade halt bei 100.
Aha.
So, du musst mir sagen so... Und dann hat der Hund nicht sein Essen bekommen. Und es wird halt, die Tränen werden rollen.
Hund, ich will auch einen Hund.
Und irgendwann schreie ich dann nur noch so, jetzt lass mich in Ruhe, Leo.
Ja, ich kann es so nachvollziehen. Ich hatte letzte Woche, als ich meine Tage hatte, auch die krassesten Hormonüberschüsse in mir. Also es war wirklich ein Feuerwerk. Ich habe nur geheult, gelacht. Geheult, gelacht hatte ich noch nie so krass, wirklich.
Also es ist schon manchmal... Ein Struggle, Leute. Also alle Männer
so
sind gerade
eine Frau zu sein.
Ja, alle Männer sind gerade so, okay, 10 Sekunden vorskippen.
Sie reden immer noch über ihre Periode.
Reden Sie wirklich immer noch über ihre Periode? Ich dachte, hier geht's um Blut, aber um anderes menschliches Blut, nicht um das Blut.
Tja, Leute, falsch gehört. Aber nein, es geht auch um anderes Blut.
Ja.
Obwohl diese Folge ist nicht so blutig wie sonst. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Aber trotzdem sehr traurig.
Ich könnte jetzt so einen richtig schlechten Witz bringen, aber nein, ich lasse es.
Doch gern.
Ja, in einer gewissen Art und Weise ist sie für eine Person von uns doch sehr blutig.
Erfreut sein.
Okay, bevor wir jetzt auch noch die letzten zwei Hörer verlieren, gehen wir zu meinem Zu dumm zum Verbrechen.
Sehr gern.
Und zwar geht es hierbei um einen Mann, der von der Polizei angehalten wurde, weil er in Krefeld in den frühen Morgenstunden mit einem Fahrrad rumgedüst ist. Er ist aber nicht einfach nur da so ein bisschen rumgefahren, sondern er hatte auf dem Gepäckträger einen riesigen Dönerspieß, der auch noch so mit Dönerfleisch umwickelt war.
Also das, was du normalerweise im Imbiss hast, wo du es runterschneidest. Mhm. So. Okay.
Und dann hat die Polizei so gedacht, ha ja, gut, gucken wir mal, was da los ist. Ob der vielleicht ein Dönerbesitzer ist, der gerade kein Auto hat oder sowas.
Außerdem hatte die Polizei auch Hunger, es war ja auch früh Morgenstunde.
Genau, die brauchten auch einen Snack.
Und so, genau.
Und dann haben sie ihn angehalten und haben halt rausgefunden, dass das Fahrrad gestohlen war und dieser Dönerspieß.
Hm, 2-1. Das ist wie so ein Angebot.
Leo, du musst jetzt mal deinen Fall erzählen, weil du bist schon die ganze Zeit ganz hibbelig und willst unbedingt starten.
Ich habe schon seit heute Morgen einen Ohrwurm, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe, auch musikalisch. Und unter anderem habe ich die Playlist gehört von The Book of Mormon, von dem Musical.
Oh mein Gott, ich liebe dieses Musical.
Ich finde das
Hello,
auch
richtig cool. My name is...
Peter, oder?
Keine Ahnung.
Also warst du auch schon im Musical von The Book of Mormon?
Ja, ich muss sagen, ich war schon in vielen Musicals und auch auf dem Broadway. Und das war wirklich mit Abstand das allerbeste Musical.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat mich auf den Fall eingestimmt, weil in diesem Fall geht es, wie man ja sich ein bisschen jetzt denken kann, vielleicht um Mormonen, beziehungsweise um Utah und die Stadt Salt Lake City.
Super spannend. Okay, ich muss sagen, also ich war großer Fan dieses Musicals und ich habe auch mal so ein paar Dokus auf YouTube gesehen, aber ich finde, dass es an sich Mormonen, diese Religionsgemeinschaft ist so, also man hat da voll wenig Einblick drin. Deswegen
ja, weil es
super
ja auch
spannend.
Einfach sehr wenige Mormonen in Deutschland gibt und sonst sehr viele in Amerika.
Mhm.
Also in Amerika ist es die, ich glaube, drittgrößte Religion, 14 Millionen Anhänger. Wir begeben uns heute nach Utah und zwar ins Jahr 2002. Und das Erste, an was man denkt, wenn man Utah hört, das ist ja wahrscheinlich Mormonentum, oder? Weil der Staat mehrheitlich von Mormonen bewohnt wird. Und das hat auch einen Grund. Der erste Prophet bzw. der Entdecker des Buch Mormons, das war Joseph Smith Jr., der hat seine Anhänger damals nach Utah geführt und genau dort die Stadt Salt Lake City gegründet. Und in die gehen wir auch heute hinein.
Und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so für die ganz schön, wenn sie mit Leuten zusammenwohnen in einer Gemeinschaft, die alle so ähnlich denken wie sie. Gerade das Mormontum ist jetzt schon auch eine sehr strenge Religion, oder? Also, und auch eine, die jetzt nicht von allen Menschen so nachvollzogen werden kann. Und ich glaube, wenn du jetzt einfach in einer normalen Stadt wohnen würdest, würdest du schon sehr viel Kritik auch dafür ernten.
Manche würden wahrscheinlich sogar auch das Ganze als Sekte betiteln. Aber ich kann diese Religion auch in vielen Dingen nicht nachvollziehen, weil einem ja direkt so Sachen einfallen wie Alkohol, Zigarettenverbot, ein sehr konservatives Frauenbild.
Da bist du halt raus, ne?
Also das ist halt so. Konservatives Frauenbild. Also bei Frauen wird geschätzt, wenn sie sich auf die Mutterschaft konzentrieren und sehr zurückhaltend sind, müssen nicht unbedingt arbeiten. Außerdem ist ja auch ein Klischee, was sehr vielen jetzt in den Kopf direkt kommt, die Polygamie, also die Vielehe, welche, muss man sagen, auch am Anfang, also bei der Gründung dieser Religion, noch einen großen Bestandteil hatte.
Man muss auch sagen, die Polygamie ist halt nur zu einer Seite hin. Also der Mann hat viele Frauen.
Ja, genau.
Also es ist nicht so, hey, dass du dich da als Frau hinsetzen kannst und sagen kannst, ja, mein Name ist Leonie Bartsch, ich bin sehr erfolgreiche Podcasterin und ich habe hier 5 Männer. Ich glaube, da bist du sehr schnell ausgeschlossen.
Schade, dass das nicht geht, ne?
Geschlossen, ja. Sehr rückständiges Frauenbild.
Ja,
auch.
Sehr. Also es verbessert sich alles, es passt sich an die moderne Zeit. Aber genau, es wurde halt mit dieser Art von Denke gegründet. Man sagt sogar, dass Joseph Smith, also der Prophet, bis zu 40 Ehefrauen gehabt haben soll.
Oh mein Gott.
Ich frage mich auch immer, also auch da wieder praktische Nachfragen meinerseits eigentlich, aber naja.
Ja, bei mir auch. Also ich glaube, die meisten Männer kommen noch nicht mal mit einer Frau klar.
Nee, glaube ich auch nicht.
Oder beziehungsweise, ich glaube, die Bedürfnisse einer Frau können auch gar nicht, nein, das klingt jetzt so, als würde ich fremdgehen, aber Frauen haben auch sehr viele Bedürfnisse, die ja auch.
Okay. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das habe ich auch gelesen, dass die 40 Ehefrauen auch wiederum dann noch andere, also dass die dann auch die Ehefrauen von anderen Männern waren. Also es geht dann schon nochmal so ein bisschen kreuz und quer. Wie auch immer, das ist gar nicht der Fokus dieser Folge, weil man muss sagen, das war ein Bestandteil, hat sich aber geändert, weil zum Beispiel unter anderem auch in der amerikanischen Verfassung beziehungsweise für den Eintritt in die Union wichtig war, dass diese Polygamie 1890 abgeschafft werden musste. Also vorher konnte Utah nicht als US-Bundesstaat anerkannt werden und das geschah dann erst 1896. Seitdem aber wird die Vielehe nur noch von sehr fundamentalistischen Splittergruppen verteidigt und weiter angewandt. Also es gibt immer noch so ein bisschen sektenähnliche Untergruppen der Mormonen, die darauf stehen, mehrere Frauen zu haben und das, sag ich mal, feiern. Aber in die Familien, die wir heute reingucken wollen, in der ist es etwas anders. Das ist nämlich eine sehr soziale, sehr herzliche und gut angesehene, nette Familie. Diese Familie wohnt in Federal Heights. Das ist ein wohlhabendes Viertel in Salt Lake City. Und ich muss sagen, ich habe mir dann natürlich auch mal da alles angeguckt mit
Google Earth.
Bisschen Google Earth
durchgelaufen.
Natürlich wieder spazieren gewesen. Und man kann wirklich festhalten, richtig fette Häuser, richtig geil dazu wohnen, ehrlich gesagt. Auch diese Familie hat ein wunderschönes Haus. Es ist riesig, ein riesigen Garten. Es ist eigentlich schon fast ein Schloss.
Hast du schon mal geguckt, ob du daneben bauen kannst?
Ich dachte mir auch so, die Immobilienpreise müssen gar nicht mal so teuer sein.
Ja.
Ich habe sogar geguckt, was das Haus wert ist von denen. Stalker-Modus
hast
an.
Hast du auch eine Anfrage gleichgestellt oder wie war es?
Ich glaube, die wohnen da halt noch erfolgreich und glücklich drin, ehrlich gesagt. Aber naja, das war sogar tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo wir einsteigen in den Fall. Also 2002 stand das zum Verkauf. Damals war es für 1,15 Millionen Euro drin. Und ich sag mal so, ich habe keine Ahnung von Immobilienpreisen, aber für dieses extremst riesige Schloss finde ich das gar nicht mal so teuer. Also Leute, ab nach Utah. Die Mutter, Lois heißt sie, ist Lehrerin, hat 8 Geschwister. Der Vater, Ed, ist Sozialarbeiter und hat 6 Geschwister, was summa summarum eine riesengroße Verwandtschaft ergibt. Und auch Lois und Ed haben viele Kinder, und zwar 6 Kinder. Die Familie ist sehr sozial. Sie sind zum Beispiel in der Kirche engagiert und helfen immer wieder Leuten in Not. Und erst letzte Woche zum Beispiel hat Lois, die Mutter, einem Obdachlosen Geld gegeben und ihm sogar auch angeboten, dass er bei ihnen im Haus arbeiten kann. Und man kann auch festhalten, die haben öfter mal Leute in Not bei sich wohnen oder geben den Jobs, gerade auch, weil der Vater Sozialarbeiter ist.
Okay, voll cool.
Voll lieb einfach. Also die Kinder sind auch alle sehr fröhlich, weil die Eltern sie in allen möglichen Stärken, die sie haben, fördern wollen. Also wenn eins der Kinder ein spezielles Hobby entwickelt, dann geben die Eltern sich alle Mühe, dass sie das finanzieren können und dass das Kind das auch so umsetzen kann. Zum Beispiel ist da einmal der Älteste, das ist Charles, der ist sehr gut in Fußball. Elizabeth, das ist die ältere Tochter, die ist 14 Jahre alt, die ist sehr talentiert im Harfe spielen und hat zum Beispiel auch bei den Olympischen Winterspielen, die waren nämlich auch in Salt Lake City in dem Jahr 2002, da ist sie als Solistin aufgetreten. Dann gibt es noch Mary Catherine, das ist die jüngere Schwester, die ist 9 Jahre alt und die beschreibt der Vater als super künstlerisch, die malt gerne, die ist auch gut in Harfe spielen. Dann gibt es noch Andrew, der ist super gut im Tüfteln, der liebt es irgendwie an elektronischen Sachen rumzuschrauben und der Vater bezeichnet ihn so ein bisschen als praktischen so Joker in der Familie, weil die den immer wieder einsetzen können, wenn irgendwas Schrott ist.
Boah, das wäre so eine Familie gewesen, die ich früher ein bisschen gehasst hätte. Kennst du noch diese Familien, wo wirklich einfach jedes Kind begabt war?
Ja, wenn die alle unterstützt wurden, ne? Ja.
Und dann die Eltern alle immer so, ja, also Hendrik kann das,
ja.
Luise kann das. Und meine Eltern standen immer da und waren so,
Lynn kann gar nichts.
Also unsere Tochter kann sehr gut Nudeln essen, also...
Ja, tatsächlich war es bei mir irgendwie ähnlich. Man hat irgendwie alles angefangen und dann so nach einer Woche war ich so, Mama, Papa, ich habe keinen Bock mehr, außer mir ist geschrottet. Die Gitarre ist jetzt Schrott.
Und die Eltern einfach so, okay, hoffnungsloser Fall.
Komplett. So, aber nochmal, um noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde reinzustreuen. Es gibt auch noch Edward, der liebt Snowboarden. Der war sehr gut im Snowboarden, wurde sehr unterstützt. Dann gibt's auch noch William und hier, William ist noch ein Baby, aber ich würde sagen, er ist bestimmt wirklich gut im Süßaussehen.
Guck mal, aber wenn du 8 Kinder zeugst, hast du halt auch eine größere, wenn du 6 Kinder zeugst, hast du auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass eins davon talentiert ist.
Ja, oder süß, weil du ein Baby bist.
Als Baby war ich auch süß. So viel gibt's schon noch.
Am 4. Juni 2002 ist die Familie Smart, so heißen sie alle mit Nachnamen, hab ich schon erwähnt.
Ach, die heißen auch noch Familie Smart? Oh mein Gott.
Es ist wirklich so,
wie perfekt
Gott
kann man
sie
denn
erschaffen,
sein?
Beziehungsweise der Engel Mormon hat sie erschaffen.
Ja, ich merke schon.
Ja, diese Familie Smart Perfect isst zusammen Abendbrot und geht danach schlafen. Der Vater bringt die Kinder ins Bett und gibt ihnen einen Gute-Nacht-Kuss. Und danach ist er selber K.O. und er und Lois, die Frau, gehen selber dann ins Schlafzimmer. Die Jungs haben jeweils ein eigenes Zimmer auf dem gleichen Gang wie die Mädchen. Die Mädchen, also die Elizabeth und Mary Catherine, teilen sich aber ein Zimmer und zwar ein Queen-Size-Bett. Neben ihrem Bett stehen ganz viele Puppen und Plüschtiere und sie kuscheln sich dann in die Decken und schlafen auch ein. Gegen 2 Uhr nachts wacht dann Mary Catherine auf, weil sich jemand antickt. Und sie denkt jetzt erstmal, dass es ein Traum ist, weil sie so im Halbschlaf aufwacht und dann guckt sie aber neben sich und sieht plötzlich, wie ein schwarzer Mann über ihrer Schwester gebeugt steht und ihr etwas zuflüstert. Mary Catherine versteht das nicht richtig. Sie versucht hinzuhören, sie stellt sich auch so ein bisschen schlafend, hört aber nur 3 Wörter und zwar töten, Geisel und Familie. Dann sieht sie, wie er seine Hand auf den Körper von Elizabeth drückt und ihr eine Pistole an die Kehle hält. Als nächstes steht das Mädchen auf, nimmt ihre Schuhe und geht einfach still und leise mit diesem Mann aus dem Zimmer. Das Letzte, was Mary Catherine sieht, ist also ihre 5 Jahre ältere Schwester, wie sie im roten Seidenschlafanzug und weißen Tennisschuhen das Zimmer verlässt und danach sieht sie sie nicht mehr. Und man kann sich vorstellen, was dieses Erlebnis, was ja immer noch auch ein Albtraum sein kann, mit so einem kleinen Mädchen macht. Es versetzt Mary Catherine in eine komplette Angststarre und sie kann jetzt erstmal ihr Bett nicht verlassen. Weil sie auch mehrere Sachen befürchtet. Zum Beispiel, dass der Mann noch im Haus ist und danach auch sie holt oder dass es einfach nur ein Albtraum war, dass es ein Monster gibt in ihrem Haus, sodass sie einfach nur 1,5 Stunden dort rumliegt und sich vor Angst nicht bewegen kann.
Oh Mann, wie schrecklich. Weil wenn sie aufgestanden wäre und jemandem Bescheid gesagt hätte, ja, hätte ja vielleicht ihre Schwester noch gerettet werden können oder so. Der hat sie entführt, oder?
Ja, der nimmt sie mit und verlässt das Haus. Oh. Aber wenn Mary Catherine aufgestanden wäre, dann hätte es auch sein können, weil der Mann war noch länger im Flur, das hat sie auch gehört. Sie hat sich sogar einmal rausgeschlichen und wollte gucken, ob sie zu ihren Eltern huschen kann, dem Bescheid geben kann, aber sie hat den noch gesehen im Haus, wie er da stand.
Aber was hat er denn da noch gemacht?
Tja, der hat halt versucht, das nimmt man an, der hat versucht, aus einem Hintereingang das Haus zu verlassen, aber auf dem Weg zu diesem anderen Ausgang war das Zimmer von einem der Brüder und dann wollte er da nicht durch mit dem Mädchen, also mit Elizabeth, aber allein, dass du einmal dich rausschleichst und halt jemand Bescheid geben willst und dann ist der immer noch da. Das hat sie auch in absolute Angststarre versetzt und danach hat sie einfach sich schlafend gestellt und hat darauf gewartet, dass sie den Eltern Bescheid geben kann. Und das macht sie dann um 4 Uhr. Also um 4 Uhr nachts nimmt Mary Catherine all ihren Mut zusammen und rennt zum Raum ihrer Eltern und weckt sie auf. Das Erste, was sie sagt, ist, Elizabeth ist weg, sagt sie zu ihrer Mutter. Ein Mann kam sie holen und er hatte eine Pistole. Und nun spiele ich euch einmal das ab, was der Vater zu dieser Situation sagt. Und danach übersetze ich es übrigens auch. Also keine Sorge, falls man das nicht versteht.
The next thing I remember after going to sleep was Mary Catherine coming around the bed to Lois's side and saying, Mom, somebody's taken Elizabeth. And you know, I'm sitting there in bed, I'm thinking, you know, she's had a bad nightmare. Mary Catherine had come down and said, you're not going to find her, a man's taken her. And you just can't even imagine what was Elizabeth going through. Lois was yelling, call 911. And that was the first thing that happened.
Oh Gott, wie schrecklich. Oh, wirklich, für Eltern, wenn die Kinder weg sind, ist es doch das Allerschlimmste. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Also der Papa sagt, das Nächste, an das ich mich erinnern kann, nachdem ich schlafen gegangen bin, war, wie Mary Catherine zu uns ans Bett kam und sagte, Mama, jemand hat Elisabeth mitgenommen. Und ich sitze da im Bett und denke mir, sie hat bestimmt einen Albtraum gehabt. Mary Catherine kommt dann runter zu uns und sagt, ihr werdet sie nicht finden, ein Mann hat sie geholt. Und man kann sich kaum vorstellen, was Elizabeth durchgemacht haben muss.
Ich glaube, du als Eltern, du rennst wie verzweifelt durchs Haus und hoffst einfach, dass sie irgendwo in der Ecke sitzt und sagt, Scherz.
Ja, aber das, was jetzt passiert, bestätigt leider ihre Aussage. Die Eltern rennen nämlich panisch durchs ganze Haus und suchen es nach Elizabeth ab, weil sie tatsächlich nicht mehr im Bett ist. Und sie können sie nicht finden und sie agieren sofort und die Polizei protokolliert Eds darauf folgenden Notruf genau 3 Minuten später, also um 4:01. Mary Catherine war um 3:58 zu ihrem Schlafzimmer gekommen. Ins Telefon schreit Ed, meine Tochter wird vermisst, meine Güte, bitte beeilen Sie sich. Und auf dem Polizeiband hört man ihn wirklich, wie er verzweifelt schreit, was aber noch viel erschreckender für die Kommissare ist, sind die entsetzenden Schreie im Hintergrund. Denn genau als Ed die Polizei angerufen hat, findet Lois, also die Mutter, unten das offene Fenster in der Küche. Und beim offenen Fenster sieht sie auch ein aufgeschnittenes Fliegennetz in der Küche. Das heißt, es war kein böser Traum, den Mary Catherine hatte, sondern ein tatsächlich realer Albtraum, der jetzt für die Familie beginnt. Die Polizei reagiert und innerhalb von 12 Minuten um 4.13 Uhr sind sie schon vor Ort. Und zwar kommt ein uniformierter Polizeibeamter in die Küche und untersucht dort alles, also an den Tatort auch. Er merkt, wie es total kalt in der Küche schon geworden ist, weil das Fenster auch schon länger offen ist. Ein anderer hält draußen weiter Wache. Die Familie alarmiert außerdem auch alle Verwandten, zum Beispiel die Brüder von Lois, die auch direkt vor Ort sind. Und alle möglichen Menschen telefonieren sich an und versuchen, sich direkt alarmiert in Bereitschaft zu begeben, damit sie halt auch suchen können und so. Das Problem daran ist nur,
die zerstören die Beweise.
Komplett. Aber ich glaube, ich hätte es, also da denkst du ja nicht dran.
Da hätte die Polizei halt alles abgeklärt.
Genau, ja klar, die Polizei hätte tatsächlich hier vielleicht ein bisschen schneller agieren können. Aber der eine Onkel sagt im Interview zum Beispiel auch, Das war das Allerschlimmste, was er jemals gesehen hat. Eine Mutter, die gerade mitbekommen hat, wie ihr Kind weg ist. Die Schreie und das Weinen war etwas, das er noch nicht auf dieser Welt gehört hat. Es war einfach der pure Schmerz.
Oh Gott.
Es wirkt nämlich wirklich so, als ob sich Elizabeth in Luft aufgelöst hat. Also man sieht nur dieses Fenster, sonst gibt es keine Spuren, nichts. Aber wir haben ja eine Zeugin. Wir haben ja Mary Catherine, die was gesehen haben muss. Und die wird nun auch von der Polizei befragt und sie gibt folgende Daten an.
Magst du nochmal ganz kurz, wie alt ist nochmal Mary Catherine?
9.
Okay, das heißt, sie hat schon viel mitgekriegt, aber ist ja wahrscheinlich trotzdem ein bisschen verstört und...
Ja, total, total. Also das muss man sich am besten auch noch im Hinterkopf behalten. Ein 9-jähriges Mädchen ist nun die einzige Zeugin. Sie hat gerade mitbekommen, wie ihre große Schwester von einem Mann bedroht wurde, von dem ja auch sie angetickt wurde vorher noch. Und Mädchen wird einfach traumatisiert nun sein die nächsten Monate.
Die große Frage ist halt, warum hat der Mann Elizabeth mitgenommen?
Weil sie auch... Er hat es nur auf Elizabeth abgesehen. Er hat erst gedacht, dass Mary Catherine Elizabeth ist. Deswegen ist er zu ihr hin, hat sie angetickt, hat gesehen, es ist sie nicht.
Aber das heißt, er muss sie ja gekannt haben.
Genau, ja. Und jetzt gebe ich einmal das wieder, was Mary Catherine nämlich sagt über diesen Mann. Sie sagt, es war ein weißer Mann, etwa so groß wie ihr Bruder Charles. Um dazu nochmal kurz, Charles ist 1,72, also auch nicht sehr riesig als Mann. Außerdem beschreibt sie ihn zwischen 30 und 40 Jahre alt.
Hatte sie einen Freund?
Elizabeth?
Ja.
Nee, das ist, kommt auch dazu. Elizabeth wurde von allen Angehörigen als der absolute Engel beschrieben. Unter anderem auch deswegen, weil man sehr stolz war, dass sie exakt gar keinen Kontakt zu Jungs hat.
Ich wollte gerade sagen, du kannst auch ein Engel sein, wenn du einen Freund hast.
Aber so in jeder Doku sind alle immer so, sie war das perfekte Mädchen. Sie hat keinen Kontakt zu Männern gehabt. Nee, sie wird wirklich als halt blonden, kleinen Engel beschrieben, weil sie spielt Harfe, sehr, sehr gut spielt sie Harfe. Sie lächelt, sie ist schüchtern, sie ist zurückhaltend und höflich und gehorsam. Also all das, was sich so eine amerikanische Familie in Utah wahrscheinlich wünscht von ihrer Tochter.
Okay.
Außerdem beschreibt Mary Catherine den Mann als jemanden mit dunklem Haar und auch mit dunklen Haaren an den Armen und auf seinem Handrücken. Auch das müssen wir uns merken an dieser Stelle.
Okay, das spricht auch dafür, dass der älter ist.
Genau. Also, wie gesagt, zwischen 30 und 40 Jahren alt. Der Mann bedrohte Elizabeth mit einer Pistole. Auch das hat sie sich gemerkt. Und sie beschreibt ihn als leise, höflich und sogar auch sehr ruhig. Allerdings musst du auch ruhig sein, wenn du jemanden entführst und alle schlafen sollen, ne? Naja, als Elizabeth Ouch sagte im Zimmer, erinnert sie sich daran, wie er zu ihr geflüstert hat, du bist besser still, dann tue ich dir nicht weh. Und dann kann sie sich an eine andere Sache erinnern und die möchte ich gerne einmal von ihr selbst hören, denn jetzt kommt eine Audioaufnahme aus dem Verhör mit dem kleinen Mädchen, wo eine gruselige Sache zum Vorschein kommt.
Did his voice sound familiar to you?
Yeah.
Can you tell me where you've heard that before?
No, I can't remember.
Der Polizist fragt an dieser Stelle, kanntest du seine Stimme? Woraufhin Mary Catherine antwortet, ja.
Oh.
Dann fragt er, weißt du, woher du sie kanntest? Nein, ich kann mich nicht erinnern, ist ihre Antwort. Die nächsten Stunden werden für die Familie einfach nur der Horror. Alle versuchen natürlich jetzt, sich daran zu erinnern, gab es irgendwen in ihrem Leben, der es hätte sein können? Was sollen sie tun? Sie rufen die Freunde an, sie versammeln sich. Unter anderem arbeitet zum Beispiel ein Bruder von Ed bei der Zeitung als Fotograf und er setzt sich für eine sehr ausführliche Berichterstattung ein, weil er genau weiß, wenn die Medien über sowas berichten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Elizabeth finden könnte, natürlich sehr viel höher. Das heißt, die Nachrichten darüber, dass Elizabeth verschwunden ist, laufen sogar auch in der amerikanischen Tagesschau. Eine Pressekonferenz wird einberufen und hier sind Auszüge vom Vater. Es ist wieder herzzerreißend. Er wendet sich nämlich nun an die Öffentlichkeit, dass sie helfen und auch an Elizabeth.
Elizabeth, if you're out there, we're doing everything we possibly can to help you. We love you. We want you to come home safely to us. She doesn't do anything to anyone. And there's no reason that you should have her. Please let her go. Please.
er sagt an dieser Stelle, Elizabeth, wenn du da draußen bist, wir tun alles, was wir können, um dir zu helfen. Wir lieben dich. Wir wollen, dass du sicher zu uns zurückkehrst. Sie würde nie jemandem etwas antun und es gibt keinen Grund, dass du sie hast. Bitte lass sie gehen. Bitte.
Okay, jetzt sind die Tränen schon ein bisschen nah. Ey.
Ja.
Oh Mann.
Ja. Auch 2 Tage danach gibt's immer noch keinen Hinweis, nichts. Mittlerweile haben sich aber, und das ist ein anderer rührender Fakt in diesem Fall, es haben sich mittlerweile bis zu 2000 Freiwillige versammelt. Alle suchen nach Elizabeth, Spürhunde werden eingesetzt, Helikopter fliegen über ihren Köpfen durch die Gegend und suchen nach dem kleinen Mädchen. Und man muss sagen, auch dadurch, dass die Familie so aktiv in der Kirche ist,
haben sie halt viele Leute auch, die sie kennen, oder? Also, das ist ja wahrscheinlich irgendwie, wenn du eine große Kirchengemeinschaft hast, genau, dann hast du auch ein großes Netzwerk, mehr genau, oder weniger.
Genau, die Kirchenanhänger starten nämlich eine Art von Schneeballsystem. Also alle rufen halt ihre Kirchenfreunde an und dann rufen die wiederum ganz viele an. Und so spricht sich die Nachricht extrem schnell rum und super viele Menschen helfen. Aber auch 3 Tage später gibt es keinen einzigen Hinweis. Und mittlerweile geht es der Familie gar nicht gut. Die Eltern haben noch keine Minute geschlafen. Und 3 Tage nach dem Verschwinden bricht der Vater, Ed, dann zusammen.
Nein.
Ja, der ist komplett fertig und muss ins Krankenhaus gebracht werden.
Ja, aber das ist ja meist, also ganz oft müssen dann wirklich auch die Familienangehörigen Tabletten nehmen oder so, damit sie überhaupt schlafen können, ja, und der Körper irgendwie zur Ruhe kommt. Also das ist ja leider so, dass bei Entführungen gerade es nach den ersten 24 Stunden sehr kritisch wird. Und wenn nach den ersten 24 Stunden jemand nicht gefunden wird, wird leider vermutet, dass derjenige tot ist.
Eine Woche später wird es dann noch grausamer, auch wenn man es gar nicht vorstellen kann, weil wen verdächtigt man bei solchen Angelegenheiten meist zuerst?
Die Familie, genau, den Vater.
Genau. Oder auch hier die ganzen Onkels, also weil es gibt ja sehr viele Männer, die sehr nah dran waren an ihr. Und durch den Fakt, dass Mary Catherine meinte, ich kannte die Stimme.
Ja.
Deswegen werden die Onkels und der Vater zum FBI Headquarter, also Hauptquartier, gebracht. Und mit ihnen werden Lügendetektortests durchgeführt, teilweise 7 bis 8 Stunden lang. Und der Vater, der seit Ewigkeiten nicht geschlafen hat, der komplett am Ende ist, wird immer wieder gefragt, hast du deine Tochter umgebracht? Hast du deine Tochter umgebracht? Was hast du gemacht? Warst du's? Also, er sagt selber dann, das war ihm egal. Ich mir war an dieser Stelle einfach alles egal. Ich habe es einfach über mich ergehen lassen. Das war seine Aussage. Aber Lynn, an dieser Stelle will ich einmal kurz droppen, dass wir den Täter bereits kennen, weil wir bereits über ihn gesprochen haben.
Denn aber wir haben ja nur über die Familie bisher gesprochen.
Ja, kannst du dir vorstellen, wer noch Kontakt zur Familie hat?
Der Pastor?
Nein. Ja, auch. Der hat auch Kontakt. Gewissermaßen ist es jemand, der einen Dienst leistet der Familie gegenüber. Die Familie hat ja Angestellte.
Ah.
Sie sind ja sozial und haben immer wieder Leuten in Not die Möglichkeit geboten, bei ihnen zu arbeiten, Geld zu verdienen und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel einen Mann namens Richard Ritchie. Richard.
Nein, der heißt nicht wirklich Richard.
Ich glaube, 80% aller erwachsenen Männer heißt Richard.
Man muss wirklich sagen, dass von allen unseren Tätern, also wenn du mir nochmal irgendwann erzählst, dass irgendwo ein Richard vorkommt, weiß ich jetzt zu 100%, er ist der Täter.
Ich habe nicht gesagt, dass er der Täter ist, ja?
Okay, aber es ist jedenfalls immer, die Wahrscheinlichkeit, dass unser Täter Richard heißt, ist irgendwie extrem hoch.
Wenn du irgendwann mal Kommissarin wärst, wärst so, festnehmen, wir haben ihn, ja, wir haben ihn.
Das ist
mein
er.
Job ist erledigt.
Okay, auf jeden Fall habe ich auch schon den Namen für mein Erstgeborenes.
Aber Richard wird auch hier verdächtig, dass er der Täter war, denn es gibt einige Sachen, die ihn ein bisschen belasten. Zum Beispiel seine kriminelle Vergangenheit. Er hat eine Vergangenheit von Drogenmissbrauch und Vorbestrafung vorzuweisen und war sogar auch wegen Einbruchs vorbestraft. Außerdem glichen frühere Einbrüche von ihm sehr dem Einbruch bei den Smarts. Daraufhin stürmt die Polizei seinen Trailer, also er wohnt in so einer Art Wohnwagenhaus, und sie finden dort Gegenstände, die er aus dem Smart House geklaut hatte. Ich habe mir auch Fotos von Richard angeguckt und ich muss sagen, wenn ich ehrlich bin, er sieht sogar auch ein bisschen gruselig aus. Er hat schwarze, zerzauste Haare, ein Schnäuzer, er schielt so ein bisschen und hat dunkle Augen, die...
In denen Gesicht, das Böse spricht.
In sein Gesicht.
Leo, komm.
Macht ihn zum Verdächtigen.
Ja, hau doch richtig die Stereotype raus.
Sieht aus wie ein Mörder. Naja, er sieht jetzt einfach nicht so super nett aus, okay, sag ich mal. Ne? Was natürlich niemanden zum Mörder macht.
Mm-mm.
Die Polizei ist sich sicher, dieser Mensch hat irgendwas damit zu tun. Zumindest sieht gerade alles danach aus. Und sie nehmen ihn schon bereits 2 Wochen nach Elizabeths Verschwinden fest. Und jetzt möchte ich einmal eine Sache spoilern quasi oder auch ja einfach mal euch mitteilen oder dir mitteilen. Was nämlich alle hoffen, aber auch viele nicht mehr für wahrscheinlich halten, ist die Tatsache, dass Elizabeth tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch lebt. Und was auch keiner weiß ist, Elizabeth ist die ganze Zeit unter ihnen und zwar näher, als sie denken könnten.
Ist sie im Haus noch?
Nein, sie ist nicht mehr im Haus. Sie sieht auch nicht mehr aus wie sie selbst. Okay. Sie trägt kein rotes Kleid mehr, keine offenen, langen, blonden Haare. Mittlerweile hat Elizabeth nämlich eine weiße Robe an, also ein langes weißes Gewand, bei dem ihr Gesicht verschleiert wird und man ihre Augen nur durch einen Schlitz sehen kann. Und sie läuft in dieser Robe durch die Straßen in Salt Lake City. Sie läuft sogar über die Straßen vor ihrem eigenen Elternhaus, durch die Parks, durch die Gegend, wo alle Leute wohnen, die sie suchen, und wird nicht erkannt.
Warum?
Werden wir gleich hören. Und jetzt möchte ich einmal auch ein paar Nachbarn zu Wort kommen lassen, die sie gesehen haben. Und die erzählen euch jetzt mal, was sie überhaupt genau gesehen haben. Und ich übersetze es natürlich auch dann immer anschließend.
I was mountain biking on a trail behind my house in July, about a month after the girl was taken. At about 10 o'clock in the morning, I was going up the trail and I saw a man in the distance walking down the trail with two women behind him. They were wearing full gray robes. He had a very bushy beard. The two women had veiled faces with only their eyes showing.
I saw the man that was staring straight ahead, walking quite rapidly, and at his side was a young girl dressed in similar clothing. I could see her eyes, and her eyes were quite sad.
They would stack up the vegetables on their plates, stack up the cucumbers, and I thought that they were probably eating a lot because they might not have regular meals.
Okay, also die letzte Frau, die gesprochen hat, hat die bei einer Essensausgabe gesprochen.
Das letzte war eine Kellnerin einem Diner und die hatte diese drei Personen gesehen und sagte über ihren Aufenthalt in diesem Restaurant, dass sie sich so viel Gemüse auf ihren Teller geschaufelt haben, dass sie annahm, dass sie normalerweise keine regelmäßigen Mahlzeiten bekommen würden.
Aber auch super gruselig, dass es erstmal zwei Frauen sind.
Genau. Also was nämlich gerade diese Nachbarn berichten, um nochmal das kurz einmal auf Deutsch zu wiederholen, ist, dass alle ein Trio sehen, also ein Mann in weißer Robe und zwei Frauen in weißer Robe. Diese beiden Frauen hatten verschleierte Gesichter und man erkannte von beiden nur die Augen.
Okay, ganz kurz, ne? Was ist bitte in Utah los, dass da niemand, also dass das einfach okay ist, dass drei verschleierte, mit weißen Kutten bekleidete Menschen in einem Restaurant sitzen?
Das ist eben genau das, was ich vorhin meinte. Also diese Polygamie wurde abgeschafft, aber man ist nicht verwundert darüber, wenn es so sektenähnliche Splittergruppen gibt.
Aber das ist ja wie so ein Kuckucksklan.
Ja, es ist halt tatsächlich wie eine halt religiöse, fundamentalistische Sekte. Und das ist da nicht also natürlich nicht normal, aber auch nicht unüblich.
Wow.
Ganz schön krass, ja. Und dann möchte ich einmal kurz das übersetzen, was die Nachbarin 2 gesagt hat, die Frau. Sie sagt nämlich, ich sah einen Mann, der geradeaus starrte und schnell ging. An seiner Seite war eine Frau in der gleichen Kleidung. Ich konnte ihre Augen sehen und ihre Augen sahen sehr traurig aus. Man kann sich eigentlich denken, wer das jetzt ist. Übrigens, ich habe genau in dieser Minute Fotos hochgeladen auf unserer Mord of X Instagram-Seite und auch auf Facebook, wo man auch nochmal diese drei Leute sehen kann. Es ist nämlich nicht selten vorgekommen, dass sie auch fotografiert wurden, weil man sie irgendwo gesehen hat. Und es gibt sogar ein Ereignis, was ich absolut schockierend finde. Die drei werden sogar auf einer Hausparty gesichtet.
Auf einer Hausparty? Mhm. Wer lädt die denn ein?
Ja, niemand. Aber sie standen nämlich vor dem Haus dieser Partyveranstalter. Und der Typ, es war so ein Student, der gefeiert hat, meinte dann so, Leute, was macht ihr vor meinem Haus? Und der Mann in dieser weißen Robe meinte, wir erkunden die Geister dieses Hauses. Und der Veranstalter ist aber, glaube ich, schon so ein bisschen stoned gewesen und war so, Dude, kannst auch einfach reinkommen. Und dann sind halt diese drei...
Aber bitte Kutte am Eingang ablegen.
Nee, das wird akzeptiert. Also ich glaube,
kann das akzeptiert werden?
Es ist halt Utah. Du musst da religiöse Freaks akzeptieren.
Aber das ist so gruselig.
Es ist mega gruselig. Du ignorante Frau, du musst das akzeptieren.
Ich verstehe das überhaupt nicht.
Karen, nein, aber sie akzeptieren die Partygäste und dann, was sie aber nicht mehr akzeptieren, ist die Tatsache, dass der Mann dieses Trios auf der Party super viel Marihuana wegraucht von den Leuten und auch mega viel trinkt. Hä? Er hat nichts mitgebracht. Er hat nichts mitgebracht. Er trinkt da einfach alles umsonst. Und irgendwann fängt er auch noch an, und das wäre für mich so das Limit, was ich ertragen könnte.
Ach, das wäre dein Limit, Leo. Ist vollkommen okay, dass so Leute in so weißen Kutten da rumhängen.
Hallo, akzeptier doch mal deren Kleidung.
Nein!
Also, was das absolute Limit wäre für mich, ist, dass der Typ auf einmal anfängt, auch noch auf dieser Party für alle Partygäste zu predigen. Also er stellt sich dahin und ist so, ja, ich erzähle euch jetzt mal was, so in die Richtung. Und auch hier möchte ich einmal kurz die Partygäste sprechen lassen.
I thought that the girl that was veiled was like 19 or 21.
These people were chanting some kind of biblical curse or something. Like they were saying, burn, burn.
The two women were kind of standing there on the sidelines, and I asked them, you know, are you okay? Do you need any help? You know, you don't have to go with this guy. And they pretty much ignored me and just followed after him and wandered away into the night.
Alter, nein! Oh mein Gott, ich kenne das überhaupt. Aber guck mal, da ist so ein Punkrocker dahinter auf den Fotos. Das ist so eine Party. Die Leute sehen alle mega alternativ und cool aus und so, also so rockermäßig, so halt studentenmäßig. Und dann stehen da drei Leute, die wirklich aussehen wie Charles Manson und seine durchgedrehten Frauen und haben dazu noch so weiße Kostüme an. Also es ist super gruselig.
Ich finde es auch sehr gruselig. Die erste Frau sagt, ich dachte, das Mädchen, das verhüllt war, wäre so 19 oder 21 Jahre alt. Also sie wird als viel älter eingeschätzt. Und der Typ, der gerade interviewt wurde, der sagt, und das finde ich tatsächlich sehr verstörend, dass die Menschen da einfach nur rumstanden. Also dieses Trio stand da einfach nur rum. Und sie haben etwas vor sich hergesungen. Und er nahm an, es war eine Art biblischer Fluch. Weil er hat nur verstanden, wie sie immer wieder gesungen haben, brenn, brenn. Also burn, burn. Super gruselig. Und das Mädchen auf der Party hat auch gesagt, dass sie den beiden Frauen noch Hilfe angeboten hat. Also sie meinte so, Leute, ihr müsst nicht mit diesem Typen mitgehen, wenn ihr wollt, sondern ihr könnt auch bei uns bleiben, aber sie laufen ihm nur hinterher und sagen gar nichts. Tatsächlich muss man sagen, dass der eine Mann sich immer wieder zu dem Mädchen runterbeugt und ihr was hinzuflüstert. Und als er dann betrunkener wird und immer unangebrachter und irgendwann anfängt auch zu predigen, werden die drei dann rausgeschmissen. Und jetzt möchte ich gerne einmal die Perspektive wechseln. Wir waren ja die ganze Zeit jetzt bei den Eltern, wir waren bei den Kommissaren und aus deren Sicht haben wir die Story uns angeguckt. Nun möchte ich einmal in Elizabeth reingucken. Und dafür gehen wir in die Nacht zurück, in der Elizabeth verschwunden ist, und zwar zurück ins Haus. In dieser Nacht merkt Elizabeth, wie ein Mann sich über sie beugt. Und tatsächlich hat er ein Messer in seiner Hand. Also Mary Catherine hat sich vertan. Es war keine Pistole, sondern ein Messer. Auch das hat natürlich die Ermittlungen aufgehalten, weil man nach falschen Sachen sucht. Und sie merkt, wie dieses Messer sich die ganze Zeit in ihren Rücken bohrt. Und ihr wird gesagt, wenn sie nicht tut, was er möchte, dann bringt er sie um und auch ihre komplette Familie. Also tut Elizabeth genau das, was er will. Sie möchte ja nichts riskieren. Sie liebt ihre Familie. Sie möchte niemanden in Gefahr bringen. Sie traut sich nicht zu schreien. Sie fleht ihn die ganze Zeit an, dass er sie gehen lässt. Und sie fragt ihn auch immer wieder, wieso er sie festhält. Aber er antwortet nur, das erklärte er erst, wenn sie am finalen Ziel angekommen sind. Außerdem wirkt er auf sie auch gar nicht verrückt oder so, sondern einfach extrem gefährlich und böse. Sie hat einfach unfassbare Angst vor ihm.
Sie wahrscheinlich auch, weil er so ruhig ist, ne? Manchmal finde ich das viel gruseliger, wenn Leute ruhig sind.
Und nicht panisch oder ja, so unsicher, sondern sehr bedacht mit seinen Worten, so mit seinen Taten.
Und dann auch wirklich höflich und einfach sagen, Elizabeth, du kommst jetzt mit.
Total. Sie klettern also aus dem Haus und befinden sich sogar noch relativ lange vor dem Haus im Gebüsch. Also weil der Mann noch wartet, bis die Polizeiautos da weggefahren sind. Also die Polizeiautos fahren quasi über die Straße. Und als sie dann vor dem Haus geparkt haben, die Polizeiautos, erst dann gehen sie das Gebüsch runter und den Berg runter. Elizabeth fällt auf dem Weg ins Nirgendwo. Sie weiß gar nicht, wohin sie geführt wird, sehr oft hin. Sie verletzt sich, aber sie muss immer wieder aufstehen, weil dieser Mann sie zwingt, weiterzugehen. Und je weiter sie laufen, desto trockener und dürrer wird es um sie herum. Und sie hat das Gefühl, sie steuern die Wüste an. Und es ist Utah, dort gibt es sehr viel Wüste. Nach 7 Stunden bleibt der Mann dann irgendwann stehen. Sie sind komplett am Ende, die beiden. Also der Mann ist mittlerweile auch erschöpft. Und nun wirkt es aber so, als ob sie ihr Ziel erstmal erreicht haben. Elizabeth schaut sich um und sieht, wie sie an einer Art Zeltplatz angekommen sind. Jedoch gibt es auch nur ein Zelt, also nur das des Mannes. Und alles wirkt auch ein bisschen so, als ob der schon länger da wäre. Es gibt ein paar Planen dort liegen, ein großes Zelt und Geschirr, das dort rumliegt. Man merkt also, jemand wohnt hier schon länger. Und dann sieht sie etwas ziemlich Gruseliges. Vor dem Camp steht nämlich eine Gestalt, die sich als Frau entpuppt, als Elizabeth genauer hinschaut. Aber nicht wie eine, durchschnittliche Frau, sondern jemand, der schon eher entfremdet ist, weil sich Insekten in Haaren verfangen haben. Sie trägt eine dreckige, graue Kutte, ihre Haut ist ungewaschen und sie hat zottelige Haare. Ich finde, und auch davon habe ich Fotos hochgeladen, es ist nämlich wirklich absolut creepy. Es ist ein bisschen wie so eine Hexe.
Oh ja, ich dachte jetzt zuerst, als du gesagt hast, da steht eine Frau, dass es wahrscheinlich für das junge Mädchen erstmal beruhigend ist. Oh.
Es ist gar nicht beruhigend, vor allen Dingen auch, weil diese Frau Elizabeth die ganze Zeit anstarrt, mit einem bösen, verstörenden Blick. Als Elizabeth dann näher auf sie zukommt, weil der Mann sie auch dorthin führt, stellt sich diese Frau als Wanda vor und umarmt Elizabeth. Aber für sie war das keine herzliche Umarmung, sondern etwas total Erzwungenes, weil der Mann das anscheinend so wollte oder die Frau sich verpflichtet gefühlt hat. Außerdem nennt die Frau den Mann, also den Entführer, Emmanuel. Wanda fordert Elizabeth auf, schon mal ins Zelt zu gehen, weil Emmanuel nachkommen will und sie dort auf ihn warten soll. Außerdem sagt sie, heiße Elizabeth von nun an Augustin. Also sie hat noch nicht mal ihren Namen behalten dürfen. Sie wird auch so nicht genannt. Dann zwingt sie Elizabeth, sich komplett auszuziehen. Und das Mädchen weigert sich natürlich erstmal. Sie ist 14 Jahre alt. Sie will nicht nackt dort in diesem Zelt sein. Aber Wanda sagt, wenn sie es nicht tut, dann würde gleich Emmanuel kommen und der wird ihr auf jeden Fall alles ausziehen und das halt auch nicht gerade schmerzfrei.
Oh.
Zuerst weigert sich Elizabeth immer noch, vor allen Dingen auch, weil Wanda sie auffordert, sich dann zu waschen, aber sie kann sich halt nicht durchsetzen. Natürlich machst du halt das, was sie dir sagen. Wenn du gerade nicht entkommen kannst, dann musst du alles tun, was dein Führer sagt, sodass sie dann nur noch sitzt und in Unterwäsche wartet. Sie hat nicht alles ausgezogen, sie wartet dann in Unterwäsche im Zelt. Emmanuel kommt in den Raum und verkündet Elizabeth, dass sie von nun an seine Frau sei. Und weil es sich ja auch so gehöre zwischen Eheleuten, müsse er nun mit ihr schlafen. Beziehungsweise man darf es nicht so nennen, sondern es ist eine Vergewaltigung. In ihrer Panik, Elizabeth hat natürlich absolute Panik und versucht alles, um das aufzuhalten.
Ach, natürlich will sie nicht mit, also es hat ja nichts. Das hat nichts mit normalem Sex oder irgendwas so zu tun, sondern es ist halt einfach eine Vergewaltigung, die ihr bevorsteht.
Ja. Und sie versucht dann das irgendwie auch abzuwenden und sagt dann einfach so ganz schnell, hey, ich habe noch gar nicht meine Periode, du kannst mit mir nicht schlafen. Woraufhin Emmanuel kurz innehält, weil anscheinend ist das irgendwie, war das für ihn auch eine überraschende Info. Und er ruft Wanda zu, hey, sie hat noch nicht ihre Periode, ist das ein Problem? Und Wanda schreit zurück, nein, das ist kein Problem. Ja, dann vergewaltigt er sie nämlich auch und als es alles vorbei ist, lässt er sie weinend auf den Boden zurück und verlässt das dreckige Zelt. Elizabeth ist jetzt extrem lange wach gewesen, sie hat total viel durchlitten, sie ist absolut erschöpft und fällt erstmal in einen tiefen Schlaf. Als sie dann aufwacht, merkt sie, dass ihr Körper gefesselt wurde und auch ein Kabel an ihrem Fuß hängt, was sie mit einem Pfosten verbindet, draußen vom Zelt, da ist sie jetzt nun. Elizabeth fühlt sich in diesem Moment total hilflos. Sie sagt, das war der Moment, wo sie gebrochen wurde und wertlos war, weil Elizabeth von nun an wirklich täglich von dem Entführer vergewaltigt wird und sie sagt, mit jeder neuen Vergewaltigung fühlt sie sich immer wertloser, zerbrochener, hoffnungsloser und hat keinen Glauben mehr, dass ihr irgendwie geholfen werden könnte. Und es kommt sogar zu einem Mal, wo Elizabeth das Brummen der Helikopter und von Stimmen in der Nähe des Camps hört. Und eine dieser Stimmen hört sich tatsächlich so an wie die ihres Onkels. Allerdings geht Emmanuel direkt zu ihr hin und sagt ihr, wenn du nur irgendein Geräusch machst und wenn die uns irgendwie zu nahe kommen sollten, dann bringe ich alle um, einschließlich auch deiner Verwandten. Danach werden die Stimmen leiser und auch das war ein nächster Rückschlag für Elizabeth. Circa einmal die Woche lässt Emmanuel Wanda und Elizabeth dann alleine im Camp und geht dann in die Stadt, um nach neuem Essen zu betteln oder irgendwas zu klauen oder irgendwelche Reste mitzubringen. Und meistens ist es dann auch so, dass Elizabeth völlig dehydriert ist, völlig ausgehungert im Camp gelassen wurde und sich dann sogar auch freut, wenn er wiederkommt. Also zwischen den beiden ergibt sich so eine ganz merkwürdige Beziehung, bei der, also man könnte es ein bisschen als Stockholm-Syndrom bezeichnen. Es gibt eine gewisse Art von Vertrautheit und Freude, wenn die andere Person zurückkommt, aber auch einfach nur, weil Elizabeth zum Beispiel auch Wanda überhaupt nicht vertraut.
Und das ist ja so ein bisschen auch ihre einzige Bezugsperson in dem Moment, ne? Sie vereinsamt ja sonst auch wahrscheinlich.
Genau. Und man erklärt das Stockholm-Syndrom auch dadurch, dass der Überlebensinstinkt einsetzt und der sagt den Menschen in dieser Situation, du musst jetzt kooperieren mit der Person, die halt dafür sorgt, dass du überleben kannst. Und das ist jetzt in dem Fall Emmanuel. Außerdem, und das finde ich, ist die größte Doppelmoral aller Zeiten, geht Emmanuel in der Stadt auch immer wieder in irgendwelche Bars rein und nimmt Drogen und Alkohol zu sich und kommt oftmals auch im kompletten Vollrausch zurück zum Camp, obwohl er doch eigentlich der Prophet ist. Und eine der Grundregeln der Mormonen ist, dass sie einfach keinen Alkohol und keine Drogen konsumieren sollten. Und genau das macht er aber.
Ja, aber auch eine Grundregel der Mormonen ist eigentlich auch, kidnappe niemanden und halte ihn gefangen. Also er macht halt sowieso... Also ich glaube,
erklärt sich das ja schon so von wegen, sie ist jetzt meine neue Frau und das darf man ja so, weil ich lebe halt in der Polygamie und ich möchte die weiter durchsetzen, deswegen passt das schon mit ihr. 54 Tage nach dem Verschwinden gehen wir jetzt einmal nochmal kurz zurück zum Ermittlungsteam und zu den Smarts, denn auch hier herrscht eine angespannte Stimmung, weil man immer noch annimmt, dass es Ricky ist. Ricky ist mittlerweile immer noch verhaftet im Gefängnis und wird auch weiterhin vernommen. Und ich habe zum Beispiel auch viele dieser Interviews mir angeguckt, weil es gibt auch da viele auf YouTube hochgeladen. Und es ist ziemlich traurig, weil man glaubt ihm natürlich kein Wort und wir wissen ja schon, dass es nicht Ricky war, sondern man versucht ihn systematisch wirklich zu zerstören, um diese Info aus ihm rauszukriegen, war er es und wo ist Elizabeth. Aber er kann ja nichts anderes sagen, außer nein, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Und es ist eigentlich ziemlich traurig, das zu sehen.
Ja, es ist halt super schlimm, ne? Weil auf der einen Seite hast du den Druck der Polizei, die denken, okay, da ist eine junge Frau, die wurde gefangen genommen, vielleicht ist die gerade irgendwo im Haus, hat nichts zu essen, nichts und hier ist der einzige Mann, von dem wir das rauskriegen können. Andererseits sitzt halt jetzt wirklich, also Worst-Case-Szenario, auf der anderen Seite ein unschuldiger Mann. Oft passiert es dann tatsächlich auch, dass die Leute gestehen, weil sie sagen, ich halte es nicht mehr aus und dann lasst mich doch jetzt einfach in Ruhe.
Ja, es tut richtig weh, das zu sehen, weil die Interviews endlange dauern und auch die Eltern von Elizabeth sind ja schon überzeugt, dass es Ricky sein könnte und schauen dann abends Nachrichten zusammen, wo genau über Ricky berichtet wird. Also da hat man auch keine Scheu und zeigt das Gesicht in den News abends, in der Tagesschau quasi und ja, berichtet darüber, dass das der Hauptverdächtige ist und man es nur noch das Geständnis braucht. Also so ein bisschen Bildniveau auf jeden Fall hier. Auch Mel Catherine schaut zu. Und dann gibt's einen Moment, wo sie plötzlich zu ihren Eltern aufsieht und sagt, Mama, Papa, warum ist Rickys Gesicht im Fernsehen zu sehen? Er war es nicht. Und das ist das erste Mal, wo sie auf ihre Erinnerung zurückgreifen kann. Die Eltern sind total verwundert, weil auch sie ja eigentlich dachten, dass es ziemlich safe wäre mit Ricky, geben die Infos aber natürlich an die Polizei weiter. Das Problem ist, dort glaubt niemand Mary Catherine, weil das Mädchen ist 9 Jahre alt. Es war sehr dunkel, sagen sie. Und sie sagen auch, du hast ihn doch bestimmt nicht richtig erkannt. Also da merkt man auch, wie sehr sich hier das Ermittlungsteam auf diese eine Person eingeschossen hat. Die einzige Zeugin im kompletten Fall sagt nämlich das Gegenteil. Und trotzdem sagen alle, nö, passt schon. Zurück im Camp. Auch hier hat sich mittlerweile eine angespannte Stimmung eingeschlichen, weil nämlich jetzt auch Wanda rebelliert. Sie sagt, sie möchte auch mit in die Stadt, nur gibt es ja das Problem, dass sie Elizabeth nicht alleine lassen können, weil irgendwer muss ja sicherstellen, dass sie auf keinen Fall entkommen könnte. Nach etwa 2 Monaten entscheidet sich die Gruppe also, Elizabeth einfach mal mitzunehmen in die Stadt. Und sie sagen ihr, wenn du versuchen solltest abzuhauen, bringen wir dich und deine Familie um. Und hier entstehen die ganzen Ereignisse, von denen ich ja auch schon vorhin erzählt hatte, wo man die 3 weißen Gestalten gesehen hat. Die allererste Person, die Elizabeth jetzt nach monatelanger Gefangenschaft sah, war ein Jogger, der direkt entgegenrannte.
Sie hatte natürlich riesige Hoffnung, ne?
Komplett. Sie dachte sich, wenn diese Person jetzt merken könnte, dass ich's bin, dass mein Bild ist überall in den Nachrichten, überall hängen Poster von mir, wenn er nur anhand meines Blickes sehen kann, wie sehr ich flehe, wie sehr ich leide, wie traurig ich bin, dann wird er wohl schon Hilfe holen. Und sie versucht wirklich alles auch mit ihrem Blick zu transportieren. Sie versucht, dass ihre Augen ihn anstarren und sie darüber ihm symbolisieren kann, hey, ich bin's. Und der Jogger wirkt wirklich so, als ob er es checken würde, weil er rennt direkt auf Elizabeth zu, aber in der letzten Sekunde an ihr vorbei und ignoriert sie. Außerdem muss Elizabeth von nun an auch feststellen, dass die Menschen ihr oft aus dem Weg gehen, weil sie das merkwürdig gekleidete Trio meiden wollen und die Nähe nicht wirklich zu Emmanuel auch suchen, weil das ist ja auch ein nicht so ganz angenehmer Weggefährte. 3 Monate nach der Entführung ist Ricky immer noch im Fokus der Ermittlungen. Er wird mittlerweile extrem unter Druck gesetzt und dann gibt's auch den großen Rückschlag. Ricky bricht im Gefängnis zusammen. Er wird daraufhin dann direkt ins Krankenhaus gebracht, aber stirbt schon relativ schnell an seinen Gehirnblutungen. Und ich muss sagen, das ist für mich nochmal eine weitere Ebene dieses True Crime Falls, also ein weiterer True Crime Fall im großen Fall. Das, was Ricky hier passiert ist überhaupt nicht okay. Es ging sogar so weit, dass seine eigene Frau ihn noch nicht mal mehr vor seinem Tod sehen konnte. Also sie durfte nicht bei der Beerdigung sich von ihm verabschieden, weil man tatsächlich immer noch annahm, dass er der Mörder war. Und man geht ja mittlerweile auch davon aus, dass Elizabeth tot ist, weil wenn der Mörder schon tot ist, dann kann ja auch das Mädchen nirgendwo überleben. Derweil beginnt das Trio immer öfter die Stadt zu besuchen und mit jedem erfolgreichen Besuch in der Stadt wird Emmanuel auch siegessicherer. Er hat ja die Macht über dieses Trio und dadurch, dass niemand erkennt, dass es Elizabeth ist, hat er das Gefühl, dass Gott auf seiner Seite sei und er das Richtige mache. Und Elizabeth betet immer noch mehr, wird aber jedes Mal enttäuschter, dass man sie nicht erkennt und wird immer gebrochener und fühlt sich absolut wertlos und hilflos und hat schon fast irgendwie hingenommen, dass das jetzt ihr neues Leben ist. Als er dann das Camp wechselt, also Emmanuel wechselt öfter mal das Camp, weil sie auch sonst irgendwann auffallen würden an dieser einen Stelle, da muss er Elizabeth noch nicht mal an einen Pfosten binden, weil diese Drohungen und Abhängigkeiten von ihrem Peiniger ihr so psychisch zugesetzt haben, dass es noch nicht mal einen Unterschied macht, ob sie jetzt gefesselt sein müsste oder nicht. Sie macht einfach nichts mehr. Im September dann, also mehrere Monate nach der Entführung, realisiert Emmanuel, dass sie da, wo sie jetzt gerade sind, wahrscheinlich nicht den kalten Winter überstehen. Deswegen muss er nach einer neuen Unterkunft Ausschau halten. Und er denkt sich in dem Moment natürlich, so was Wärmeres wäre angenehm, vielleicht zu Kalifornien, ist sich aber nicht ganz sicher und nimmt sich vor, das Ganze nochmal eingehender zu recherchieren. Dafür braucht er natürlich Karten und solche hat er in dem Moment nicht, aber er weiß, es gibt sie in der Bibliothek in Salt Lake City. Denn in dieser Bibliothek gibt es einen Kartenraum, wo man nur nach solchen Sachen gucken kann. Also macht sich das Trio Ende September dorthin auf, er nimmt wieder beide Frauen mit und Elizabeth bemerkt, wie einige Bibliotheksangestellte sie kritisch beobachten, als sie das große Gebäude betreten. Die 3 gehen dann in den Raum mit den Karten und dann gibt's plötzlich einen Mann, der auf sie zusteuert, sich vor ihnen aufbaut und dann auf einmal seine Dienstmarke hervorzückt.
Oh, und sie hat richtig Hoffnung, oder?
Ja. Sie denkt sich, also er stellt sich auch vor als Polizist bei der Mordkommission und erklärt Emmanuel, dass das Mädchen, mit dem sie unterwegs sind, eventuell eine Person sein könnte, nach der sie suchen. Er sagt es also noch nicht final, er sagt nicht, das ist diese Person, sondern er gibt es erstmal als Möglichkeit an und fragt Emmanuel dann auch, hey, kannst du bitte einmal kurz ihren Gesichtsschleier wegnehmen, damit ich deine Frau sehen kann? Elizabeths Herz ist in diesem Moment das, ich glaube, lauteste und schnellste Herz auf dieser Welt. Es macht Luftsprünge, weil sie endlich das Gefühl hat, dass jemand sie entdeckt hat. Sie ist aber allerdings immer noch zu verängstigt, um irgendwas zu sagen. Sie ist ja auch noch 14 Jahre alt und diese Drohungen und Degradierungen, die sie erlitten hat, die sitzen so tief, dass sie einfach vor Angst erstarrt ist.
Oh nein, weil sie hätte ja in dem Moment wirklich nur sagen müssen, bitte, bitte, helfen Sie mir, dieser Mann, ich habe nichts mit diesem Mann zu tun.
Ja, also die Mordkommission fragt ja schon 1:1, ist das Elizabeth Smart? Sie hätte einfach nur sagen können, ja, ich bin's, bitte rette mich.
Mhm.
Aber Emmanuel tritt sehr, sehr schnell dazwischen und erklärt dem Mordkommissar, dass seine Religion das nicht erlauben würde. Das ist seine Tochter, sagt er, und die müsse sich so kleiden, weil wenn sie nämlich den Schleier abnimmt, dann verliert sie ihre Unschuld.
Oh, aber da... finde ich, hätte man als Polizist, also hat er sich damit zufrieden gegeben?
Nicht so richtig. Er hat dann nämlich geantwortet, dass, beziehungsweise er hat so versucht, so hypothetisch ihn auszutricksen, weil ich glaube, er wollte schon die religiösen, ja, Obligationen, die wollte er akzeptieren. Aber er macht dann so ein Mindgame mit Emanuel und fragt ihn, wenn er jetzt sofort zu seiner Religion konvertieren würde, also wenn der Polizist sofort zu seiner Religion konvertieren würde, dürfte er sie dann sehen. Weil dann wären sie in der gleichen Sekte quasi. Und dann verneint Emanuel und sagt, dass nur ihre Familie und ihr Ehemann sie ohne Schleier sehen dürfen. Das Ganze zieht sich 15 Minuten. 15 Minuten lang diskutieren Emanuel und dieser Polizist. Und nach den 15 Minuten sagt dann Emanuel zum Detective, selbst wenn es sich um das entführte Mädchen handelt, nachdem er sucht, wieso weint sie nicht oder bittet sie um Hilfe?
Nein.
Und das ist auch ein Signal für den Detective. Er gibt auf und verschwindet.
Oh Gott, aber bitte check doch wenigstens den Hintergrund von diesem Mann. Also mach ein bisschen mehr, wenn du das schon vermutest.
Und Elizabeth fällt danach in eine völlige Verzweiflung. Sie fühlt sich so niedergeschlagen wie noch nie zuvor. Sogar noch niedergeschlagener als am Tag ihrer Entführung. Sie hat nämlich auch das Gefühl, sie hat versagt. Sie hatte diese eine riesengroße Chance und sie hat sie nicht ausgenutzt. Sie ist einfach wirklich nur noch eine Hülle und nicht mehr sie selbst. Emanuel dagegen fühlt sich nun absolut unberechenbar. Er fängt an anzugeben, wie er den Detective ausgetrickst hat und er sagt auch durchgehend, dass es ein Zeichen von Gott ist und er macht alles richtig und er ist der neue Prophet und hat einfach diesen größten Selbstbewusstseinsschub aller Zeiten erhalten. Nichtsdestotrotz beschließt er, Elizabeth vor deren Abreise nach Kalifornien nicht mehr in die Stadt mitzunehmen, weil dann war es ja doch ein bisschen heikel und eine ganz schön brenzlige Situation, aus der er nur knapp rausgekommen ist, sodass er danach nur noch alleine nach Salt Lake City geht und da alles regelt und im Oktober dann nach Kalifornien aufbricht mit den beiden Frauen. Ein letztes Mal begibt sich das Trio nun mit Schleiern in die Stadt zur Greyhound Bus Station. Und auch hier könnte man ja hoffen, dass das der Tag ist, an dem Elizabeth entdeckt wird, aber sie verlassen erfolgreich die Stadt Salt Lake City. Am nächsten Tag kommen sie dann bereits in Kalifornien an, wo Emanuel zwischen Bäumen und Büschen in der Nähe einer Highschool in San Diego ein neues Lager aufschlägt, wo die ganze Truppe dann auch die nächsten 6 Monate bleibt. Die Smart-Familie kämpft weiterhin und versucht, Elizabeths Bild in den Medien zu halten. Weil sie wissen ganz genau, wenn die Öffentlichkeit noch Interesse hat, dann wird auch was passieren. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass was passieren könnte. Mary Catherine war die Monate nach dem Tag, an dem Elizabeth entführt wurde, absolut traumatisiert und konnte sich ja nicht mehr viel erinnern. Die Ermittler haben danach sie total unter Druck gesetzt. Sie haben mit aller Beharrlichkeit versucht, sie zum Erinnern zu bringen, was das kleine Mädchen immer nur noch mehr unter Druck gesetzt hat. Und sie konnte dann keine weiteren Details zu diesen einen Infos zusteuern, die sie am Anfang ja schon gesagt hatte. Also es gibt immer noch die Fakten, es war ein weißer Mann, er war sehr struppig, er war schwarz gekleidet, er hatte er hatte ja keine Pistole, sondern ein Messer. Auch das hat sie auch verwechselt. Also man kann schon sehen, das Mädchen hatte große Probleme mit der Erinnerung, weiß aber nur, es war nicht Ricky. Und jetzt möchte ich euch einmal nochmal was abspielen vom Vater. Es gibt nämlich einen Abend, wo sie etwas ganz, ja, Einschlägiges zu ihrem Papa sagt. Und das hören wir uns einmal an.
It was about 10:30 or 11 o'clock and Mary Catherine came in and said, Dad, I think I know who it is. I think I know who it is. And I said, who? And she said, Emmanuel. And I thought to myself, I tried to go back in my mind, Emmanuel. Oh yes, that was this homeless preacher that had been here that the girls had seen for maybe 5 minutes.
Der Papa erzählt hier, dass so gegen 10, 11 Uhr Mary Catherine reinkam und sagte, Papa, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Sie sagt, es war Emanuel. Und danach hat sich der Papa versucht zu erinnern, wer war nochmal Emanuel? Und es fällt ihm ein, es war der obdachlose Priester, der einmal im Haus war und er hat die Mädchen vielleicht 5 Minuten lang gesehen.
Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, ich habe am Anfang gesagt, es war der Priester.
Ja, er war nicht der offizielle Priester, er war eigentlich eher derjenige, der da, ich glaube, sie haben ihn eingestellt zum Dach reparieren und so. Also er hatte so ein paar Arbeiten im Garten gemacht und im Haus standen an, aber er war es nicht. Er hat nur sehr viel immer gepredigt, deswegen hat man ihn als Priester bezeichnet.
Leo sagt einfach, Lynn, du hattest recht.
Lynn, du hattest recht.
Danke, danke. Bitte. Danke.
Mit diesem entscheidenden Hinweis geht die Familie nun zur Polizei, weil sie natürlich sagen, hallo Leute, stopp mal kurz, ihr habt schon aufgegeben, aber unsere Tochter hat sich gerade neu erinnert. Nur auch hier sind die Ermittler sehr, sehr zweifelnd. Sie sagen nämlich, wie kann es sein, dass sie sich jetzt erst erinnert, nach so langer Zeit, wie kann es sein? Und sind immer noch der Meinung, es war Ricky Ritchie. Also unfassbar eigentlich. Die Smarts sehen keine andere Möglichkeit, als einen privaten Phantombildzeichner einzustellen, der nun ein Bild von Emmanuel erstellt. Dann versammeln sie alle Helfer, versuchen sie zu briefen und sagen ihnen, such bitte diesen Mann, das ist unser Typ, den wir brauchen. Das Bild wird außerdem auch bei America's Most Wanted veröffentlicht, sodass es schon mehr Leute in der Öffentlichkeit mitbekommen. Bei der Polizei meldet sich dann tatsächlich auch jemand. Und nicht nur irgendjemand, sondern eine Frau. Und diese Frau ist Emmanuels Schwester. Sie kooperiert mit den Behörden. Außerdem sagt auch ein Sohn von ihm, er hat nämlich mehrere Kinder, dieser Emmanuel, das passt zu meinem Vater, ich wurde auch von ihm als Kind sexuell missbraucht. Also es gibt ganz schön einschlägige Beweise jetzt, dass es sich um den richtigen Mann handelt hier.
Und dazu kommt natürlich, dass niemand gerade weiß, wo er ist, oder?
Mhm. Und, was auch noch hinzukommt, Emmanuel war gar nicht sein richtiger Name. Das erzählt auch seine Schwester jetzt. Es handelt sich nämlich um Mitchell. Das heißt, wir suchen schon die ganze Zeit nach der falschen Person und auch Elizabeth kennt den wahren Namen ihres Peinigers nicht, sondern es ist Mitchell. Außerdem haben wir auch genau in dieser Sekunde ein Bild auf Instagram hochgeladen, wo ihr euch nochmal angucken könnt, wie Mitchell eigentlich aussieht, weil dieses Foto wird nun auch an die Polizei weitergegeben, sodass sie jetzt nach einer aktuellen Version dieses Mannes suchen und nicht nach einer Phantombildzeichnung. In Kalifornien hingegen erleidet die kleine Elizabeth nach wie vor schrecklichen sexuellen Missbrauch. Hinzu kommt aber auch noch, dass sie ab jetzt noch mehr hungern muss als vorher schon, weil Mitchell, so wie wir ihn jetzt nennen können, kein Essen mehr besorgt. Er holt sich tatsächlich nur noch Alkohol und Zigaretten und der Rest der Truppe, also Wanda und Elizabeth, verhungern und verdursten fast. Sie wurden teilweise sogar 7 Tage alleine gelassen und hatten nichts zu trinken und nichts zu essen. Und auch hier beschließt Mitchell jetzt irgendwann, könnte leicht gefährlich sein, die ganze Zeit in Kalifornien zu bleiben. Er bekommt ja auch mit, dass sein Bild mittlerweile auch in den Nachrichten verbreitet wird und beschließt, das Land, soweit es geht, zu durchqueren zur komplett anderen Küste, also zur East Coast, weil er hofft, dass man ihn da nicht so schnell erkennen würde.
Also Richtung New York geht es, oder wie?
Naja, einfach, ja, einfach weit weg auf jeden Fall. Für Elizabeth sind das sehr, sehr schlechte Nachrichten, weil je weiter sie weg ist, desto unwahrscheinlicher die Möglichkeit, dass sie entdeckt wird. Und deswegen beschließt sie, Mitchell mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. Sie sagt Mitchell, dass er unbedingt nach Utah zurück müsse, weil sie eine Offenbarung von Gott bekommen habe, dass seine nächste Frau in Utah auf ihn warte. Also richtig schlau. Sie sagt jetzt, hey, du hast bestimmt noch eine bei deiner Sekte. Dafür müssen wir nun zurück durch die Wüste zu meinen Eltern quasi. Mitchell glaubt das Ganze, also man kann ihn wirklich mit seinen eigenen Mitteln schlagen, wie man hier sieht. Und nach ein paar Tagen erreicht das Trio dann wieder Utah, und zwar die Stadt Sandy in Utah. Dafür mussten sie erstmal tagelang nochmal durch die Wüste, aber auch das haben sie in Kauf genommen. Mittlerweile sind 9 Monate vergangen, seitdem Elizabeth aus ihrem Kinderzimmer gekidnappt wurde. Kurz bevor sie am früheren Camport ankommen, kommt es dann zu einer neuen Begegnung mit einer Passantin. Übrigens sieht die aus wie Carol Baskin. Nur mal kurz an der Stelle. Diese Passantin...
Vielleicht war es auch Carol Baskin. Nee. Das wäre jetzt so ein krasses Crossover.
Ja. So ein richtiger Cameo-Auftritt. Hi, I'm Carol. Und das ist mein Tiger. Die Frau war nicht Carol Baskin, aber sieht sehr ähnlich aus. Und sie beobachtet diese merkwürdig gekleidete Gruppe und hat davor auch noch die Bilder von Mitchell im Fernsehen gesehen, bei America's Most Wanted. Und dieser Mann, ja, sein Gesicht war ja nicht verschleiert, aber er hatte immer so ein weißes Gewand an und auch so ein weißes Kopftuch um. Und dieser Mann ähnelt dem aus dem Fernsehen sehr, denkt sie sich. Noch bevor Elizabeth dann realisieren kann, was passiert, umzingelt das Trio plötzlich mehrere Polizeiwagen. weil die Passantin halt eben die Polizei gerufen hat. Als die Polizei dann beginnt, Michelle zu befragen, was passiert ist, erstarrt Elizabeth wieder vor Angst. Sie kann noch nicht mal mehr atmen in diesem Moment. Einer der Officer geht dann auch auf sie zu und fragt sie mehrfach nach ihrem Namen, aber sie kann es nicht, sie kann es nicht sagen. Sie spürt nämlich in diesem Moment Mitchells Blicke auf ihr lasten und traut sich nicht zu sprechen. Es ist einfach schon so verinnerlicht, dieses Verhalten. Dann kommt ein anderer Officer auf sie zu und fragt sie mit ganz, ganz weicher und sanfter Stimme, bist du Elizabeth Smart? Weil wenn du es bist, dann muss ich dir jetzt sagen, dass deine Familie dich so sehr vermisst, seitdem du weg bist. Deine Familie liebt dich und will dich zurück. Sie will, dass du zurück nach Hause kommst. Und genau diese Worte durchtrennen die Blockade bei ihr und endlich traut sie sich zu sprechen und sie antwortet leise, ich bin Elizabeth.
Oh mein Gott!
Ja. Und jetzt wird es gleich noch ein bisschen emotionaler.
Nein, Leo, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel.
Ich muss auch fast weinen. Weil jetzt gleich gibt es nämlich das Wiedersehen mit dem Papa.
Nein, können wir das skippen? Das ist so, ich bin so, weißt du, guck mal, so. Wirklich schlimme Sequenzen über Mord, was weiß ich was. Ja, höre ich mir an. Aber das hier, I can't handle
it. Es ist so, es geht so ins Herz. Ja, weil nämlich dann kommt der Papa auch direkt zur Polizeistation. Man bringt nämlich das Mädchen dann direkt aufs Revier. Und als er den Anruf bekommen hat, da fällt bei ihm, sein Gesicht fällt fast auseinander. Er weiß nicht, was passiert. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Und er kann es nicht glauben, bis er dann endlich zur Polizei fährt. Und auch da betritt er dann den Raum und er ist sich noch nicht mehr sicher, dass seine Tochter ist, weil es für ihn alles so surreal ist. Und hier möchte ich einmal kurz den Papa nochmal zu Wort kommen lassen, ein letztes Mal.
Oh. And I stood there and I looked at this girl. What I saw there was a girl who was not the same Elizabeth that left. I just got her shoulders and I put her back, because there was not, I didn't feel like there was this tremendous emotion initially from her. And I said, Elizabeth, is it you? She said, yes, Dad. And I stood there crying and crying and crying.
Oh my God, mein Herz ist zerrissen.
Also nochmal kurz, oh, er sagt, dass er noch nicht mal mehr erkannt hat, dass es seine 14-jährige, unschuldige kleine Elizabeth ist, sondern er sieht jetzt mittlerweile eine reife Lady, sagt er. Und er hatte auch erst das Gefühl, dass sie gar nicht mehr so emotional war, weil sie war so auch so ein bisschen anteilnahmslos, wie sie da stand und nicht so, wie er sie in Erinnerung hatte. Und dann kann er aber immer näher an sie rankommen, der fragt sie irgendwann, Elizabeth, bist das wirklich du? Und erst da sagt sie dann, yes, Dad, it's me, ich bin's. Und die beiden weinen und oh mein Gott, ich habe auch geweint, als ich das gesehen habe. Es ist so, so süß.
Und Liebe, ich habe doch gesagt, dass ich heute emotional bin.
Ich glaube, es hat auch nicht mehr viel mit einer Periode zu tun, sondern einfach, das ist halt einfach ein Vater, der ist auch so niedlich.
Und ich habe auch so einen tollen Papa und mein Papa wäre auch so.
Ja. Oh Mann. Vor allen Dingen soll ich nochmal eine.
Aber es ist ja eigentlich voll schön. Also es ist ja richtig schön, dass die sich wiedergefunden haben. Es ist ja eine glückliche Emotion.
Total.
Aber was ich mich halt die ganze Zeit immer noch frage, ist, wer waren jetzt diese zwei Leute? Also einmal dieser Mitchell und diese Frau. Mhm. Und warum haben die das alles gemacht?
Ja, da habe ich auch noch ein paar Infos zu. Also Brian David Mitchell und Wanda Bazee, so heißt sie eigentlich, die werden direkt verhaftet und wegen Kindesentführung, Einbruch und sexuellem Missbrauch vor Gericht geführt. Und jetzt natürlich ist jetzt die große Frage, was ist mit diesem Menschen? Warum hat er das getan? Und wer ist er überhaupt? Und da gibt es natürlich auch wieder Sachen in der Kindheit, da will ich jetzt nicht exakt ganz konkret drauf eingehen. Aber was man weiß über ihn ist, dass er 49 Jahre alt war, als er Elizabeth gekidnappt hat und als eins von sechs Kindern in einem streng mormonischen Haushalt aufgewachsen ist. Tatsächlich hat er schon ganz schön früh auch auffälliges Verhalten gezeigt, weil er schon mit 16 Jahren andere Kinder sexuell belästigt hat. Und auch in seinen drei Ehen, er hatte drei Ehen, da hatte er 13 Kinder und auch mehrere Stiefkinder in diesen Ehen, da hat er auch wieder sexuellen Missbrauch durchgeführt. Irgendwann hat Brian David Mitchell dann Wanda Bazzie kennengelernt und die beiden passten ziemlich perfekt zusammen. Sie haben nämlich zwei Leidenschaften verbunden und das war einmal Acid, also Drogen, und Mormonentum.
Ah ja, perfekte Grundlage für eine Beziehung, wow.
Religion und Drogen, I like it und das Gott ist so bestimmt auch. So.
Also, ich und mein Partner, uns verbindet so viel.
Tatsächlich tut es das wirklich, weil die haben manchmal so richtig auf Drogen getrippt und dann Engel gesehen und sind dann zu ihren ganzen Freunden gegangen und waren so, Leute, wir haben ein Zeichen von Gott erhalten, wir haben Engel gesehen und sie sagen mir, dass ich meine eigene Sekte gründen sollte. Also sie haben so ein bisschen ihre Trips mit ja, der Realität verwechselt und tatsächlich auch alles in die Tat umgesetzt. Also irgendwann reicht Mitchell die Kirche nicht mehr so richtig. Er steigt aus und gründet seine eigene Mormonensekte. Blöd ist nur, dass das relativ unerfolgreich war. Also die Sekte hatte ja tatsächlich zwei Mitglieder und zu ihren, sage ich mal, erfolgreichsten Zeiten drei Mitglieder, wovon eins nicht freiwillig da war.
Hä, weil sie vielleicht auch wirklich schlechtes Recruiting betrieben haben. Also es ist ja nicht so, dass sie auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, ha, hier, nimm Flyer, nimm den mit. Übrigens, okay, bisschen offbeat, aber ich habe neulich, ich bin nicht in der Kirche, aber ich habe neulich den besten Move gesehen, wie man Leute marketingtechnisch in die Kirche bekommen kann. Und zwar ist eine Freundin von mir durch den Englischen Garten gelaufen, das ist hier so ein großer Park in München, und hat auf dem Boden einen 20-Euro-Schein gesehen und war so, ach cool, voll Glück gehabt, hebt den auf, zu Hause, bei mir, holt sie den raus und sagt, guck mal, ich habe heute 20 Euro gefunden, davon können wir mal einen Kaffee trinken gehen. Stellt sich raus, das ist ein Fake 20-Euro-Schein und hinten steht drauf, Geld macht dich nicht glücklich, nur Jesus.
Wow.
Und ich war so, wow, okay.
Hä, ein Grund, warum ich nicht eintreten würde.
Also. Ich war so, ich möchte gerne die Person kennenlernen, die das Marketing gemacht hat.
Gutes Marketing, aber auch irgendwie nicht, weil es ist so richtig so, Hoffnung zerstört. Du hast gehofft, du hast richtig geilen Kaffee und vielleicht auch noch ein neues T-Shirt. Nope.
Glaube einfach an Jesus. Mhm. Ja, okay, aber guck mal, sowas hätte man machen können.
Also auf
aber
jeden Fall stattdessen kann man festhalten, ja. Entführen ist nicht die beste Methode,
nein.
Um eine Sekte zu erweitern.
Und sie haben ja jetzt auch nicht versucht, sonst Leute zu finden, oder?
Sie waren halt dann auf einer Party und da hat er sich halt krass bekifft und betrunken und dann hat angefangen zu predigen und wurde rausgeschmissen. Also nein, das war nicht so erfolgreich.
Also, ja, gut. Also da finde ich keinen Grund zur Beschwerde.
Was irgendwie auch irgendwie total absurd ist, ist, dass Mitchell ja auch, wenn man mal ihn sich genau anguckt, schon halt krass versucht hat, so zu sein wie Jesus. Ne? Also nicht von seinen Taten, aber von seinem Aussehen her. Also er lässt sich seinen Bart sehr lang wachsen, er trägt nur weiße Gewänder und Tuniken und predigt die ganze Zeit, ist auch oft barfuß unterwegs, lebt in der Wüste. Also er versucht schon so ein Prophet zu sein oder zumindest einfach äußerlich. So eigentlich dann trinkt er schon noch und ja, nimmt Drogen
ja,
und vergewaltigt, aber äußerlich zumindest.
Ja, schätzt vor allem nicht seine Mitmenschen, nee. Und keine Ahnung, bringt nicht Gutes auf die Erde.
Und genauso eigentlich auch Wanda. Also auch sie wird vor den Kindern, und ich finde das immer ein sehr prägnantes Zeichen, wenn die eigenen Kinder was aussagen. Sie wird von ihrer eigenen Tochter als Monster bezeichnet. Und zum Beispiel behauptet sie, dass Wanda ihr als Kind ein rohes Kaninchen zum Abendessen verfüttert hat.
Oh, heavy. Also, ja. Wie geht das?
Ja, keine Ahnung. Also vor allem war es auch noch das Kaninchen der Tochter, also das eigene Haustier. Im Endeffekt hat dann diese Tat an Elizabeth noch den Höhepunkt dargestellt, wo sie dann 9 Monate lang die absoluten Monster waren. Und jetzt kommen wir zu einem Fakt, der mich tatsächlich sehr, sehr wütend macht. Und zwar wurden dann erstmal natürlich die Prozesse eingeleitet und man möchte ja auch erstmal feststellen, ist diese Person schuldfähig? Also kann man sie, ist sie zurechnungsfähig und kann man sie verurteilen oder muss man noch irgendwelche gemilderten Umstände betrachten, wo dann irgendwie eventuell nochmal eine psychische Krankheit vorliegt und so weiter. Und die ziehen sich ewig, weil Mitchell auch die Richter und die Psychiater total manipuliert. Er stellt sich immer wieder anders dar, manipuliert sein Umfeld für seine Zwecke. Am Ende, nach mehreren Jahren, stellt sich aber heraus, ja, er ist schuldfähig und man kann den Prozess endlich zu Ende führen. Ihr wird dann 2x zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Möglichkeit auf Bewährung. Aber erst 8 Jahre später, im Jahr 2011, wurde er dann verurteilt. Und jetzt kommt's, ich finde, was bei Wanda passiert, das noch eigentlich ein bisschen schockierender, weil man kann ja schon festhalten, dass diese Person mittätig war an der Gefangennahme und auch mittätig war an dem sexuellen Missbrauch.
Oh, ich weiß, was passiert.
Ja. Wanda bekommt nämlich im Oktober 2009 15 Jahre Haft, wird aber schon nach 10 Jahren auf Bewährung freigelassen.
Oh, okay. Ich dachte gerade, sie wird komplett, also nicht verurteilt.
Aber trotzdem ist sie halt seit 2 Jahren, seit September 2018, wieder frei und wohnt mittlerweile auch neben einer Schule, obwohl sie im Bundesstaat Utah als Sexualstraftäterin registriert ist. Ich finde es tatsächlich ziemlich kurz, ehrlich gesagt. 10 Jahre dafür, dass du 9 Monate lang ein Mädchen gekidnappt hast, sie einfach mal bis aufs Mark zerstört hast und an der Vergewaltigung auch mit schuld bist einfach.
Was sagt denn Elisabeth dazu?
Da kommen wir auch schon zu meinem Leo-Tipp, ehrlich gesagt. Ich würde empfehlen, dass sich alle mal Elizabeth Smarts TED-Talk anhören können, weil tatsächlich Elizabeth mittlerweile eine sehr bekannte Aktivistin ist für Kinderrechte, für vermisste Personen, sogar auch Nachrichtensprecherin für ABC News. Also sie hat eine total erfolgreiche Karriere hinter sich. Sie hat sogar auch schon geheiratet, sie hat 3 Kinder, sie hat danach erstmal noch missioniert für die Kirche. Also sie hat nie den Glauben an Gott verloren und ist eine absolut starke Frau mittlerweile und eine sehr bekannte Aktivistin.
Voll die Powerfrau.
Ja, total.
Ja, richtig also, cool. Also das ist irgendwie so, ich finde, sowas macht einen so glücklich, weil ich finde, das ist auch der größte Sieg und die größte Rache, die diese Frau hätte machen können, weil sie hat im Endeffekt den Menschen gezeigt, die ihr so viel Leid zugetan haben, hey, ich bin stärker als ihr, ich bin größer als ihr und egal, was ihr mir als Kind angetan habt, ich kämpfe immer weiter und ich habe mein Leben gefunden, die wird da immer noch drunter leiden, natürlich.
Ja, sie sagt selber, dass die schönen Momente und die Liebe und die Unterstützung ihrer Familie ihr durch die traumatische Zeit geholfen haben. Was Elizabeth vor allem mittlerweile macht, und das finde ich so stark und so wichtig, ist, dass sie vor Missbrauchsopfern spricht oder vor Leuten, denen was Ähnliches passiert ist, und sie hält Reden, die andere unterstützen, die andere motivieren. Und sie sagt vor allem, eine Sache, die wir alle tun müssen, ist, als Frauen zusammenzuhalten. Wenn jemandem sowas passiert ist, dann ist das auf keinen Fall die eigene Schuld, sondern das ist halt ein Unrecht, was einem passiert ist. Und man muss es aussprechen und gemeinsam stark sein.
Das ist ehrlich gesagt genau das, was wir ja so ähnlich schon mal in der Folge Indians Daughter mit euch besprochen haben, wo ich ja auch von meinen eigenen Erfahrungen erzählt habe. Und danach haben wir so tolle Nachrichten von euch bekommen. Ich muss sagen, bis heute trudeln die immer noch ein und ich bin jedes Mal wieder sprachlos, weil es mich auch damals total Überwindung gekostet hat, drüber zu reden, und ich vorher mit Leo auch viel gesprochen hatte und Leo war so, nee, mach das, erzähl das. So, das ist das, was wir jungen Frauen mitgeben wollen. Und es, also ihr schreibt uns immer wieder, dank euch habe ich jetzt das erste Mal mit meinen Eltern drüber gesprochen,
ja,
und habe ich mit
so
Freunden
krass
gesprochen. Und jeder von euch schreibt eigentlich, dass es ihm sehr gut getan hat. Also ich weiß, wir haben auch Hörer, denen schrecklicher Missbrauch oder eine Vergewaltigung passiert ist oder sowas. Und wie wir schon gesagt habt, ihr seid keine Opfer und wir freuen uns sehr, wenn ihr dadurch vielleicht auch jetzt ein bisschen Stärke gewinnt und merkt, okay, das ist ein schreckliches Erlebnis, über das ich aber auch mit Leuten sprechen kann und ich bin dadurch nicht weniger wert oder irgendwas.
Das
ist nämlich absoluter Mist. Ihr seid richtige Kämpfer.
Und wir sind wirklich so, wir haben so krassen Respekt davor. Und ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich auch einfach nochmal Elizabeth sprechen lassen, weil auch sie hat noch ein paar Worte und da können wir auch aus der Folge mit rausgehen.
Danke euch.
Bis dann.
It is so traumatic. It is so scary coming forward and saying, I was sexually abused. I was hurt. Someone stole something from me that I'll never get back. But I have to tell you, it is so important to come forward and share your stories and speak out about it, even if it's not to your community, even if it's not on a larger scale, but at least to law enforcement so that we can stop those people that are out there taking advantage of other people. It is so important. So I have to encourage every single one of you, don't give up. Don't surrender.